DX Radio, das Ohr am deutschen Gesundheitssystem. Heute im Gespräch zum Koalitionsvertrag Dr. Albrecht Klöpfer mit dem unparteiischen Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses, Professor Josef Hecken.
Ja, Herr Professor Hecken, zunächst mal eine allgemeine Einschätzung des Koalitionsvertrages. Er ist ja nicht in der Präzision ausformuliert wie der letzte. Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
Also ich glaube, es ist eher ein Vorteil, weil es eben dann auch Spielraum lässt, um eben aktuelle Fragen aufzugreifen und nicht nur ein vorgegebenes Programm abzuarbeiten. Ich schätze die handelnden Akteure auch so ein, dass ihnen sicherlich die im Koalitionsvertrag nicht erwähnten Probleme dann eben einer Lösung bedürftig erscheinen. Aber die wichtigen Punkte sind aus meiner Sicht adressiert. Zentrale Frage ist, wie kann ich langfristig die Stabilität der Finanzen der GKV erhalten? Hier ist adressiert, dass man sich des Morbi-RSA annehmen wird. Eine dringend notwendige Entscheidung, wenngleich ich bedauere, dass im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist, dass man, ähnlich wie man es beim Krankengeld getan hat, mit einer Safety-Car-Phase das weiter auseinanderdriften der Zuweisungen zwischen den einzelnen Kassenarten, was für mich mittlerweile für einzelne Kassen durchaus ruinöse Züge annimmt, begrenzt. Aber da wird man sicher noch drüber diskutieren müssen. Also das ist ein zentrales Thema, das auf der Agenda steht. Zweites Thema, das eben auch aller Ehren, aller Mühen wert ist, ist die Frage, wie kann ich die aus meiner Sicht nicht nur gefühlte Wartezeitenproblematik in der ambulanten fachärztlichen Versorgung beseitigen. Dass hier vieles überdramatisiert wird, mag sein, aber Faktum ist, dass eben notwendige Behandlungen in vielen Fällen doch sehr lange Terminvorläufe bedürfen. Hier muss etwas geschehen, um die Akzeptanz des Systems zu erhalten und die ein oder andere Phantomdiskussion über eine Zweiklassenmedizin dann auch wieder in geordnete Bahnen zu führen. Da hätte ich mir etwas mehr Mut im Koalitionsvertrag gewünscht. Ich hätte mir hier vorstellen können, dass man auch eine verpflichtende offene Sprechstunde bei Fachärzten implementiert hätte, die eben gewährleistet hätte, dass Patienten auch ohne Termin an einem Wochentag eben freien Zugang zu Fachärzten, sofern sie nicht hochspezialisiert sind, gehabt hätten. Aber gut, auch darüber wird man diskutieren können. Dann ist angesprochen die Personalisierung und die Besetzung von Arztsitzen im ländlichen Raum. Das verbunden mit dem Bekenntnis zum weiteren Ausbau sektorenübergreifender Versorgungsmodelle. Und das eine geht nicht ohne das andere. Es ist absolut paradox, dass ich im ländlichen Bereich Kassenarztsätze autistisch im Rahmen meiner Bedarfsplanung ausweise, die niemals besetzt werden. Und wenn, dann nur über zusätzliche Entgelte oder andere Dinge, dass ich parallel daneben am Krankenhaus einen Sicherstellungszuschlag gewähre. Da wäre möglicherweise auch die Überlegung mal naheliegend zu sagen, kann ich nicht den Versorgungsauftrag des Kassenarztes auf das Krankenhaus übertragen oder kann ich nicht Tätigkeiten des Krankenhauses in Art einer Poliklinik, so wie es sie früher gab, also eines Ärztehauses, in dem es eben auch kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten für Patienten gibt, die multimorbid sind, dann eben abdecken. Das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. Und als letztes Thema ist eben das Thema Pflege, also Pflegepersonal angesprochen. Wenngleich ich nicht glücklich darüber bin, dass man sich hier relativ stark festgelegt hat, darauf, dass man die Pflegekosten aus den DRGs externalisieren will, dass man in jedem Bereich Personalschlüssel implementiert. Personalschlüssel sind wichtig. Es darf nicht am Pflegepersonal gespart werden, gerade wo es viele multimorbide Patienten gibt, die Zuwendungen, Erklärungen und sowas brauchen. Aber meine große Sorge ist, je mehr ich Personalschlüssel implementiere, umso mehr Abteilungen werden dann eben aus der Versorgung abgemeldet, weil eben Personal sehr schwer zu bekommen ist und weil ein einfacher Krankheitsfall dazu führt, dass man haftungsrechtlich die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. Also hier, glaube ich, kann man auch ganz hübsche Diskussion.
Für den Umbau der Krankenhauslandschaften ist aber der Strukturfonds ja verlängert worden. Das wäre also im Prinzip ja eine Möglichkeit, dass man sagt, für die Umwandlung von Krankenhaus in größere medizinische Versorgungszentren ist weiter erhalten geblieben.
Das ist ja selbstverständlich, das ist ganz, ganz wichtig, denn wir sehen ja, dass bei allem Bekenntnis der Länder zur dualen Krankenhausfinanzierung, wenn es darum geht, die sag mal, die Monstranz ins Schaufenster zu stellen, der Glanz der Monstranz nicht unbedingt entspricht dem Glanz des hierfür eingesetzten Geldes. Da ist man jedoch eher zurückhaltend und spärlich, wenn ich von einzelnen Ländern absehe. Wenn Sie Strukturveränderungen wollen, werden Sie das eben noch wirklich nur über diesen Strukturfonds erreichen. Und diese Strukturveränderungen sind notwendig, das sehe ich ja gerade bei meiner Diskussion, um das System der gestuften Notfallversorgung. Wir müssen weg von der Idee kommen, dass jede kleine Einheit meint, dadurch, dass man sich mal irgendein Schild eines Professors, der dann Proktologe ist oder Krampfadern zieht, an die Tür hängt, würde aus einer unwirtschaftlichen Einheit ein Hochleistungskrankenhaus. Wir müssen spezialisieren, um der Qualität willen, weil es einen Zusammenhang zwischen Menge und Qualität gibt, das ist evident, aber auch um eben den Krankenhausbetrieb ein Stück weit ökonomischer zu machen. Denn wenn Sie natürlich bestimmte Vorhaltekosten auf eine Mehrzahl von Fällen überwälzen können, dann haben Sie ganz andere Effekte. Und ohne diese Konzentration werden wir auch in Zukunft einfach die Ressource Personal nicht mehr darstellen können. Denn Demografie hat ja auch verschiedene Komponenten. Zum einen werden die Leute älter, multimorbider. Zum anderen haben wir medizinisch-technischen Fortschritt, sodass Behandlungen komplexer werden. Zum anderen haben wir aber auch immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, die wir dann gewinnen müssen. Diese Konzentration von Einheiten ist auch wichtig, um eben das kostbare Personal, das wir haben, dann eben auch richtig einzusetzen. Jedes Krankenhaus, das immer irgendwelche rudimentären Versorgungsanteile erbringt, bindet eine ganze Vielzahl von Personal, das an anderer Stelle wesentlich mehr gebraucht wird.
Ein Punkt, der Sie gefreut hat, dürfte die Verlängerung des Innovationsfonds sein. Ist das so, wie es jetzt ausgestaltet worden ist, im Koalitionsvertrag richtig und sinnvoll?
Ja, also ich bin ja immer für eine Verlängerung des Innovationsfonds eingetreten. Die 200 Millionen, die jetzt hier weiterhin allokiert werden sollen per annum, sind aus meiner Sicht mehr als ausreichend. Sie wissen, ich hatte immer gesagt, wenn es 150 Millionen wären, wäre das okay. Ich hätte mir auch vorstellen können, hätte mir das vielleicht auch gewünscht, dass man die andere Hälfte des Geldes, das ich bislang hatte, in Gestalt von Innovationsbudgets an die Kassen gegeben hätte. Denn wir haben ja zwei Bewegungen. Zum einen haben wir Kassenwettbewerb und Kassen haben gute Ideen und wollen sicher innovativ tätig sein, sind aber unter dem Diktat des Zusatzbeitrages dann doch sehr gefangen. Und wenn der Zusatzbeitrag sie nicht fängt, dann die Aufsicht, zumindest dann, wenn es die Bundesaufsicht ist. Ich glaube, es gibt ein ganz, ganz großes Potenzial des wettbewerblichen Miteinanders der Krankenkassen, wenn man ihnen hier Mittel zur Verfügung stellen würde. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Potenzial und deshalb ist der Innovationsfonds so wichtig, von Dingen, die eine Kasse niemals bei jedenfalls gesundem Menschenverstand angehen wird. Keine Kasse wird es zum Programmsatz erheben, eine bestimmte Patientengruppe mit seltenen Erkrankungen, die teuer sind, in der Versorgung zu verbessern. Die werden dann alle zu dieser Kasse kommen. Nehmen wir einfach das triviale Beispiel Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Hauptkostenfaktor bei diesen Menschen ist das Krankengeld. Wenn das dann am Ende dazu führt, dass Kassen eben die Patientengruppen ausgrenzen würden aus innovativen Versorgungsprojekten, die für sie einen negativen Deckungsbeitrag bringen, dann wäre das fatal. Deshalb wäre mal ein kleinerer Fonds bei uns, mit dem wir wirklich große Projekte fördern, die aber dann, ich sag mal, schlechte Risiken in Anführungszeichen betreffen, der wäre sinnvoll und das ist jetzt auch gewährleistet. Der zweite Schritt ist noch nicht getan worden, dass man gesagt hat, man weist Kassen eben Mittel zu, um solche innovativen Dinge befördern zu können. Das wäre sicherlich nur etwas, über das man mit dem Gesundheitsminister und mit dem ihn tragenden Fraktionen diskutieren muss.
Der Punkt, der Sie vielleicht nicht so ganz gefreut hat, der mich auch ehrlich gesagt gewundert hat, Prozesse im GBA beschleunigen, da finde ich, ist in letzter Zeit sehr viel passiert und da finde ich, muss man den GBA den Schuh nicht anziehen. Ich weiß nicht, ob damit genau der GBA adressiert ist und nicht vielleicht auch eher die ein oder andere Bank, aber im Prinzip fand ich das einen seltsamen Punkt, den hätte mich gewundert.
Nein, der Punkt hat mich nicht gewundert, weil man ja im Zusammenhang mit Koalitionsverhandlungen auch Gespräche mit einzelnen Akteuren führt und da bestimmte Wünsche äußert. Und diese Formulierung hat mich sehr gefreut, weil es schon Unterschiede gibt. Sie müssen einfach sehen, dass wir zum Beispiel bei dem Instrument, das ich sehr, sehr wichtig finde, 137e, also Zugang von neuen Methoden in die Regelversorgung, bei den 137a-Prüfungen unter Umgehung des Verbotsvorbehaltes medizinisch-technischer Interventionsmöglichkeiten mittlerweile in jahrelangen Prüfungsverfahren sind, ohne dass das Ziel erreicht worden ist, Dinge schnell in die Versorgung zu bringen. Zweiter Punkt, wir schleifen hier bei uns im Haus Methodenbewertungsverfahren aus dem Jahr 1871 mit uns. Die sind also damals nach dem Deutsch-Französischen Krieg mit den Kanonen, die wir jetzt hier an diversen Denkmälern finden, aus Frankreich schon in die Methodenbewertung mitgebracht worden, also ganz einfach PET-CT oder sowas. 7, 8 Verfahren, die betrieben werden, wo es keine neue Evidenz gibt, die werden immer weiter gezogen. Hier muss es eine klare Regelung geben, dass man sagt, ihr habt 3 Jahre Zeit. Entweder habt ihr nach 3 Jahren die Evidenz oder habt sie nicht. Heute haben wir zwar auch schon eine 3-Jahres-Frist, in der Verfahren regelhaft abgeschlossen sein sollen. Eine Methodenbewertung hatten wir das schon länger, wo aber dann gesagt wird, wenn aber noch keine Evidenz da ist, dann kann diese Frist verlängert werden. Regelhaft ist aber keine Evidenz da, sodass wir Methoden bewerten und zu einem Ergebnis kommen, zu einem Zeitpunkt, wo die Methode in der Versorgung gar nicht mehr angeboten wird. Und damit macht man sich lächerlich, wenn Kassen flächendeckend Selektivverträge geschlossen haben und ich prüfe für die Regelversorgung immer noch, ob eine solche Methode einen Nutzen hat oder nicht, dann führt das ganze Verfahren ad absurdum. Das hat mit Versorgungsrealität nichts zu tun. Und wenn ich sehe, dass immer mehr neue digitale Medizinprodukte auf den Markt kommen, dass immer schneller die Abfolge neuer Herzkatheter aufeinander kommen und sehe dann eben unsere Geschäfts- und Verfahrensordnung fußend auf den Vorschriften, die überhaupt nicht berücksichtigen, dass ein digitales Produkt anders zu bewerten ist als ein Herzkatheter oder sowas, dann sage ich, gibt es da ganz enorme Verbesserungspotenziale, die mich weder als Person noch den gemeinsamen Bundesausschuss als unverzichtbares Element der gemeinsamen Selbstverwaltung und der Gestaltung des Leistungskataloges der Versicherten beleidigen, sondern die uns eher animieren sollten, zu sagen, okay, wir haben unseren Platz, der wird ja auch Gott sei Dank nicht in Frage gestellt, aber wir müssen dann auch mit der Zeit gehen und müssen auch mal den Mut haben, auf der Basis entweder schlechterer Evidenz zu entscheiden oder die Verfahren einzustellen. Das ist auch eine Lösung, uns aber nicht hier stundenlang mit irgendwelchen Altlasten zu beschäftigen. Dafür ist mir meine verbleibende Restlebenszeit eigentlich zu schade.
Auch nochmal zu Dauer und Befristung. Diese Bund-Länder-Kommission zur Lösungserarbeitung für sektorenübergreifende Versorgung. Glauben Sie, dass Jens Spahn da warten wird, bis im Jahre 2020 diese Kommission irgendwelche Vorschläge liefern wird? Oder wird es da und könnte es da schneller gehen?
Nein, also ich glaube und hoffe sogar, dass es schneller geht. Wir haben ja dort doch mittlerweile auch sehr viel Bewegung im System. Wir sprechen über die Überwindung der Sektorengrenzen, seit ich Gesundheitspolitik mache, und die Generationen vorher haben es auch gemacht. Also ich habe die alten Reden dann von Blüm und anderen noch übernommen. Kann heute auch noch die gleichen Reden halten, also hat sich relativ wenig getan. Das lag daran, dass wir eben wegen der unterschiedlichen Vergütungssystematik dann eben eine Beharrungskraft hatten, die schier unüberwindlich war. Ich bemerke aber heute, und das ist wirklich die Chance, die wir im Augenblick haben, dass der Druck aus der real existierenden Not kommt. Wenn Sie in Brandenburg Templin oder Gott weiß was ein Krankenhaus haben und eine kassenärztliche Vereinigung, Sie finden nirgendwo einen Doktor und finden nirgendwo eine Pflegekraft und Sie haben nur schlechte Risiken und da ist weit und breit überhaupt nichts, dann haben Sie eigentlich keine Zeit mehr, auch keine Lust mehr, um dann zu diskutieren, ob Sie jetzt sektorenübergreifend zusammenarbeiten und wie dann die Budgets verteilt werden, sondern Sie müssen, um Ihren Sicherstellungsauftrag zu erfüllen, dann einfach gucken, wie Sie mit dem vorhandenen Potenzial hinkommen. Und deshalb haben wir insbesondere im Innovationsfonds eine ganze Reihe von Projekten, die wären vor 5 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, wo eben kassenärztliche Vereinigungen mit Krankenhausgesellschaften zusammenarbeiten und dann eben sagen, was könnt ihr besser, was können wir besser, wie kann man das Ganze dann irgendwie zusammenbringen. Und deshalb glaube ich, wird es da eben den Druck aus der Fläche, aus den dünn besiedelten Gebieten geben. Der entscheidende Punkt ist eben, und da vermisse ich klare Aussagen im Koalitionsvertrag, der entscheidende Punkt ist aber, dass wir a. mit der Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgung, b. mit der besseren Versorgung in strukturschwachen Regionen eben auch parallel uns mal ernsthaft der Überversorgungsproblematik in den Metropolen annehmen. Es wird so argumentiert, dass in Berlin, Hamburg, München selbstverständlich vor den Facharztpraxen die Schlangen lang sind, ist ganz klar. Das kann auch was mit angebotsinduzierter Nachfrageausweitung zu tun haben. Aber wir werden das Potenzial für den ländlichen Raum nicht kriegen, wenn es nicht endlich vernünftige, strukturierte Konzepte gibt. In der letzten Wahlperiode hat man ja einen Versuch gemacht, in dem man gesagt hat, ab 140% zuerst muss aufgekauft werden, dann soll, dann ist man höher gegangen. Dann geht es um die Frage, wer bezahlt das? Heute müssen es die KV finanzieren. Wenn es KV finanzieren, wenn die eine teure radiologische Praxis kaufen? Wahrscheinlich nicht. Die werden irgendeinen ärztlichen Sitz, der überwiegend Psychotherapie ausgeübt hat und durch einen alten Schreibtisch und ein Sofa ausgestattet ist, den werden die aufkaufen. Also wenn wir Luft schaffen wollen, damit wir eben noch wirklich Niederlassungsoptionen auf dem Land haben, die wahrgenommen werden, da muss man sich auch überlegen, auch über Finanzierung von Aufkäufen, wie man eben in einer konzertierten Aktion bei frei werdenden Sitzen, und in den kommenden Jahren werden eben viele Sitze frei, wenn die erstmal wieder neu besetzt sind mit dem Jungspund, männlich-weiblich, also ich will das gegendert ausdrücken, dann ist die Chance mal wieder für 30 Jahre vertan, wie man hier eben dann Luft schaffen kann, damit eben für die Leute keine Alternative bleibt, als aufs Land zu gehen. Ich habe auch mal, da habe ich auch wenig Gegenliebe gefunden, aber irgendwann hört ja vielleicht mal jemand auf mich, auch mal gesagt, wieso geht man nicht hin und sagt, wer sich bereit erklärt, jetzt einen allgemeinmedizinischen Sitz auf dem Land zu übernehmen, der mit sehr hohen Investitionsbedarfe erfordert und das 10 Jahre gemacht hat, der soll Bonuspunkte bekommen, wenn er sich dann am Ende in einer Stadt niederlässt, wenn da ein lukrativer Sitz ausgeschrieben ist. Das sind so Mechanismen, die bislang noch jenseits der Vorstellungswelt aller Akteure liegen, die aber in anderen Bereichen schon längst gang und gäbe sind. Wenn Sie beim Industriekonzern anfangen oder beim Auswärtigen Amt oder wer weiß, wo Sie zugegebenermaßen keine freien Berufe, dann fangen Sie zuerst mal in der Botschaft in Kongo-Brazzaville an. Und dann können Sie sich langsam in Richtung Washington vorarbeiten, hier bei uns, also wenn Sie einen entsprechenden Onkel Opa haben und eine Bank, die Ihnen das finanziert, natürlich sofort der Sitz am Kurfürstendamm. Und wenn Sie den Kurfürstendamm der Mark Brandenburg oder dem Westerwald um Ost und West gleich zu behandeln vorziehen, dann kann ich das dem einzelnen ärztlichen Leistungserbringer A wegen der regionalen Lage, B wegen des Freizeitangebotes und C wegen des Anteils an Privatpatienten noch nicht mal vorwerfen.
Letzte Frage, wünschen Sie sich eigentlich in der kommenden Gesetzgebung in den möglichst vielen Gesetzen den Schlusssatz, dass nähere Regel der GPA in einer Richtlinie oder in möglichst wenigen?
Nein, in möglichst wenigen. Sie müssen einfach sehen, wir diskutieren ja auch in Kreisen der Staatsrechtslehrer seit ewigen Zeiten über die demokratische Legitimation des gemeinsamen Bundesausschusses. Das wird irgendwann auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Es ist wichtig, dass Selbstverwaltung eben Entscheidungen trifft, dass Selbstverwaltungen, die es, glaube ich, näher am Versicherten machen kann, vor allen Dingen unbeeinflusster durch irgendwelche Wahlen oder sowas machen kann. Ich bringe ja da immer das Beispiel, wie würden Sie entscheiden über ein neues Diabetes-Medikament, wenn in 6 Monaten Bundestagswahl wäre, der pharmazeutische Unternehmer Werbung gemacht hat und 6 Millionen Diabetiker Sie wählen wollen. Entscheiden Sie dann auf der Basis der Evidenz oder entscheiden Sie auf der Basis politischen Opportunismus? Also ich halte es für wichtig, dass eben Selbstverwaltung wirklich auch das Kerngeschäft betreibt, dass wir auch mehr im Bereich der Qualitätssicherung eben aktiv werden. Nur, ich sage, irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ist das, was jetzt auf die gemeinsame Selbstverwaltung verlagert wird, nicht entweder zwischen den Vertragsparteien lösbar oder kann man das nicht in Gestalt einer Rechtsverordnung tun? Also der GBA ist weit davon entfernt, unter Forderung zu leiden, und zu viel neue Aufgaben gehen dann am Ende auch zulasten der Qualität. Das muss man ganz klar sehen, wenngleich ich natürlich dann immer mit einer gewissen Befriedigung, ja manchmal, ohne das Wort jetzt überbewerten zu wollen, klammheimlichen Freude zur Kenntnis nehme, dass dieselben Mitglieder parlamentarischer Gremien, die morgens noch laut die Abschaffung des demokratisch nicht legitimierten GBA gefordert haben, uns nachmittags in einem Gesetz dann eben neue Verantwortung zuweisen. Diesen Spagat nehme ich immer mit Freude und Interesse wahr, und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung und Zuversicht, dass ich dann doch bis zum Ruhestand noch beim GBA verbleiben kann. Aber irgendwann muss man sich schon sehr genau überlegen, ob nicht auch die bilateralen Vertragspartner Dinge regeln können, die wir jetzt heute machen müssen.
Dieser Beitrag wurde produziert von IX Radio. Redaktion und Schnitt Martina Klöpfer und Albrecht Klöpfer. Sprecherin Martina Klöpfer.